Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wie üblich euer Host, der Stefan, und mit mir ist meine semi-reguläre Co-Hostess.
Hallo, Ariane hier.
Hallo, Ariane. Wir haben uns entschlossen, es ist mal wieder an der Zeit, eine von den Episoden zu machen, wo wir keine ExpertInnen einladen und mit Leuten, die tatsächlich was wissen, reden, sondern wo wir frei heraus quasi den politischen Stammtisch aufmachen und uns Gedanken machen über aktuelle Geschehnisse, die uns verwundern und zu denen wir glauben, dass wir etwas sagen können. Und heute soll es gehen um so das Gegensatzpaar der aktuellen deutschen demokratischen Politik, nämlich die CDU auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen Seite. Ja, zumindest von einer Seite dieser beiden wurde diese Dichotomie ja explizit so aufgemacht. Die CDU haben ja die Grünen als Hauptgegner deklariert. Deswegen war das für uns Grund genug, die Episode sozusagen auch mit diesen beiden Parteien zu machen und zu versuchen, den Rest erstmal auszuklammern. Und wir haben uns auf die beiden gestürzt aus zwei Gründen. Im Endeffekt ist es so ein Ereignisbündel, könnte man sagen. Das eine ist der Versuch der CDU und ihrem Vorsitzenden Merz aktuell eine Kommunikationslinie zu finden, die ihnen auf der einen Seite eine Abgrenzung gegenüber der AfD und auf der anderen Seite aber eben gegenüber den Grünen, ihren potenziellen Koalitionspartnern, erlaubt. Und das ist so eine Quadratur des Kreises, die der Partei unendlich Kopfschmerzen bereitet und für die sie offensichtlich bislang keine Patentlösung gefunden hat. Und die zweite Dimension der CDU-Probleme aktuell oder der CDU-Thematik besser gesagt, ist die Migrationsdebatte, die gerade wieder richtig hochkocht, in der sie auch versucht, so eine Sprachregelung zu finden, die Opposition einen vage rechten, aber nicht rechtsradikalen Sound alles irgendwie versucht unter einen Hut zu bekommen, was auch nur so semi-gut funktioniert. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir die Grünen, denen gerade Pleiten, Pech und Pannen an den Hacken hängen. Der Habeck, alles, was der anfasst, der hat gerade irgendwie den umgekehrten Midas-Touch. Alles, was der anfangen wird, ja mehr so zu scheiße. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Also von dem Heizungsgesetz über den Industriestrompreis und so weiter. Also nichts klappt im Endeffekt. Wann auch immer die Grünen sich mit irgendwas in die Debatte bringen, kann man eigentlich sicher sein, dass es ihnen um die Ohren fliegen wird. Und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, warum das eigentlich so ist. Zumindest unserer Meinung nach, was wir so von außen analysierend und von der Seitenlinie anfeuernd beiden Parteien hier auf den Weg geben können. Aber Ariane, du hast das Thema vorgeschlagen. Habe ich das so gut wiedergegeben oder hast du noch was zur Ergänzung?
Hervorragend. Und ich hatte ja, deswegen gebe ich es auch gleich zurück, weil ich glaube, bei dir war dieser Satz, Grüne verweigern Politik, der mich da so auf dieses Thema nochmal gebracht hat. Deswegen würde ich gerne an dich zurückgeben, erläuter doch mal, was du damit meinst.
Genau. Ich habe das in einem Kommentar bei uns auf dem Blog geschrieben gehabt, im Zusammenhang mit irgendwas, dass die Grünen im Endeffekt, mit Habeck, glaube ich, ja, genau, dass die Grünen im Endeffekt sich weigern, Politik zu betreiben, und zwar im Sinne des englischen Politics. Die Grünen sind ganz, ganz große Meister darin, Policies zu entwerfen, also quasi Gesetzesentwürfe zu machen und da irgendwelche tollen Ideen in Anführungszeichen in die Debatte einzubringen, wie eben diese Fragestellung, welche Heizungen verbietet man ab wann genau oder möchte man das Verbrennerverbot 2030 oder 2035 und auf wie viele Nachkommastellen gerundet verstößt die Kindergrundsicherung nicht gegen das Gute-Kita-Gesetz und was weiß ich. Also all diese Fragen, damit beschäftigen die sich leidenschaftlich. Das ist so ein ganz, ganz typisches linkes Problem. Nicht nur in Deutschland, aber ganz spezifisch hier. Die SPD ist da auch spitze drin. Und wo sie sich praktisch völlig verweigern, ist der Versuch, diese Politik zu verkaufen. Die machen das einfach nicht. Die spielen dieses Spiel sozusagen nicht mit. Und das ist in meinen Augen der Grund, warum sie auch ständig politisch auf die Mütze bekommen. Weil denen das überhaupt nicht klar zu sein scheint, dass wenn man eine Policy formuliert oder eine Idee hat, dass man die nicht einfach raushaut sozusagen, und dann trifft man da auf eine interessierte Medienwelt, die das herunterkocht und dann quasi ihrem Publikum sachlich erläutert, und dann kann man da in eine Debatte gehen und kann das noch diskutieren vielleicht, und dann wird es noch modifiziert, und dann kriegt man da so wertvolles Feedback. Irgendwie so scheint die Vorstellung bei den Grünen zu sein, und letztlich sind ihre Policies ja eh alles so gut, dass, wenn man es nur ordentlich erklärt, dass dann eh alle einsehen werden, dass die gut sind. Und das ist halt Quatsch. Nee, so funktioniert Politik hinten und vorne nicht. Und ich habe mich immer wieder gewundert, wenn Leute so sagen, boah, die Grünen, ja, die sind immer so arrogant und die sind so besserwisserisch und so. Ich habe mir gedacht, ich nehme das gar nicht so wahr. Also ich verstehe gar nicht, wo die das angeblich tun, weil die ja eben diesen politischen Kampf eigentlich weitgehend verweigern. Und mittlerweile glaube ich, das kommt daher. Ja, dass da immer diese unausgesprochene Annahme ist, dass, wenn man sich quasi sachlich mit ihren Sachen auseinandersetzt, dann wird man schon verstehen, warum sie recht haben und bei ihrem Punkt rauskommen. Gewissermaßen. Oder man wird zumindest unter ihren Prämissen diskutieren. Also wenn man dann zum Beispiel mit Habecks Heizungsgesetz nicht einverstanden ist, dann wird man ja zwangsläufig, so läuft das ja, einen anderen Vorschlag machen, wie die Klimaziele zu erreichen sind. Ich habe das Gefühl, das ist im Endeffekt der Plan, den die haben. Ja, und dann kann man da quasi diskutieren zwischen dem Grünen, dem SPD und dem FDP-Plan, und dann kommt da eine tolle Debatte und am Ende einen Kompromiss, den alle mittragen oder so. But it doesn't work like that. Das ist nicht das, wie es läuft. Und stattdessen werden die im Endeffekt am Nasenring durch die Manege geführt von ihren Gegnern. Ein ums andere Mal. Und gerade diese ganze Debakel mit dem Heizungsgesetz zeigt das super. Dass dieser Entwurf, den die da geschrieben haben, dass der durchgestochen wurde an die Springerpresse, ne, an die Bild, wurde der weitergegeben. Der Verdacht liegt nahe, dass das aus FDP-Kreisen war. Bewiesen ist natürlich nichts, aber das traue ich denen sofort zu, weil im Gegensatz zu den Grünen wissen die, wie Politik funktioniert, ja, und haben es sich offensichtlich zum Ziel gemacht, ihre Koalitionspartner zu sabotieren, wo sie nur können. Und die Grünen, die wussten überhaupt nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Das hat die ja eiskalt überrascht, dass tatsächlich jemand ihren Plan, Heizungen ab einem bestimmten Jahr zu verbieten, Gasheizungen und Holzheizungen, nicht gut finden könnte. Oder dass das möglicherweise auf politischen Widerstand stößt. Da war keinerlei Rezept, als dann diese ganze Kritik begonnen hat mit dem, oh, jetzt kann die Oma ihr Haus nicht sanieren, ja, und die armen Leute, die da alle ihre Altersvorsorge in Immobilien gesteckt haben, nicht, dass das viele wären, relativ gesehen, aber es wurde ja dann plötzlich so getan, als hätte jeder irgendwo ein Haus, das man dann jetzt sanieren müsste, ja, und das können die jetzt alle nicht machen, und dann ist da die weinende Oma, die jetzt bankrott geht, und dann hast du quasi so den generischen CDU-Politiker, der sie in den Arm nimmt, streichelt und böse die Grünen anfunkelt. Und das hat die komplett unvorbereitet erwischt. Und ich habe mich da schon gefragt, wie kann man quasi mit einem solchen Plan operieren und sich über solche offensichtlichen Reaktionen und Problemfelder wie finanziere ich das, keine Gedanken machen. Ja, das ist, oder denk ans Klimageld. Ja, diese ganze CO2-Steuer und sonstige Debatte entgleitet denen auch vollkommen und so weiter und so. Also das ist wirklich ein Volldesaster, und es läuft ja seit 2021 durch. Das war im Wahlkampf, wir haben hier im Podcast damals schon drüber gesprochen, wo ich kein gutes Haar am Grünen-Wahlkampf gelassen habe, und es setzt sich in der Regierung fort, und ich verstehe es nicht. Es ist mir wirklich unklar, wie man so amateurhaft daran gehen kann. Und deswegen, das letzte Punkt jetzt, dann lasse ich dich. Deswegen amüsieren mich diese Schlagzeilen dann auch immer, wenn da die Leute kommen, oh, die Grünen sind in Umfragen nur bei 15%. Und ich denke mir so, Alter, wie können die überhaupt noch auf 15% kommen? Das ist mir völlig unklar. Die FDP ist bei 6 oder 7, und das gilt aus irgendeinem Grund nicht als Niederlage, aber die Grünen, die sind bombenstabil, seit mittlerweile 3 Jahren hängen die bei diesen 15% in der Gegend rum, und da wird immer so getan, als würden die krass underperformen. Ich finde das angesichts ihrer politischen Performance, finde ich das beeindruckend hoch, und ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich check's einfach nicht.
Ja, also so geht's mir auch. Also ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich keine Grünwählerin bin, weil ich wäre schon, glaube ich, losgelaufen und hätte alle mal durchgeschüttelt, weil ich finde sie anders. Also ich habe da gar keine Maßstäbe mehr für dieses Underperformance-Ding, weil ich bin ja ein bisschen SPD geschädigt und die können ja auch nicht kommunizieren. Da muss ich auch sagen, habe ich das den Grünen, dachte ich, okay, das ist vielleicht doch ein linkes Problem. Vielleicht kriegen sie es aber so hin, weil ich wähle ja zum Beispiel die SPD meistens, weil ich denke, okay, die schaffen das mit dem Regieren zumindest noch. Und ich finde, das machen die Grünen fast noch schlechter als ihre Kommunikation. Das hängt miteinander zusammen, aber das haben wir zum Beispiel auch schon beim Koalitionsvertrag gesagt. Ich finde, sie haben wahnsinnig schlecht verhandelt. Da war ganz wenig, sie hatten vorher keine konkreten Sachen, da war ganz wenig, wo man den Finger rauflegen kann und sagen kann, hier, so machen wir das. Und das ganze Heizungsgesetz, wie gesagt, das ist ja, ist in rhetorisch schon vorab, wie gesagt, verstehe ich wie du auch nicht, wieso man nicht, weil dieses, die Oma verliert ihr Häuschen. Am Ende haben ja, medial hat ja jeder jetzt sein Häuschen verloren. Und was auch totaler Quatsch ist, weil logischerweise gehen auch normale Gasheizungen und Ölheizungen kaputt. Und das ist immer scheißteuer übrigens. Wenn ein Kessel explodiert, das ist teuer. Kann niemand, das, die Oma kann auch keine neue Gasheizung mal eben bestellen. Aber ich verstehe auch nicht, wieso man darauf nicht vorbereitet war. Warum man, nachdem man das ganze Gesetz geschrieben hat, was man verbieten will, erst Wochen später sich mal sowas wie soziale Ausgleichsleistungen und Förderungen und so überlegt. Ich meine, das habe ich auch gesagt, das kommt doch als erstes. Erstmal hier, ihr kriegt Kohle, wenn ihr eine Wärmepumpe einbaut. Und dann ganz zum Schluss erzählt man hier vielleicht, lasst mit Ölheizung und so, lassen wir mal auslaufen. Und das hatten sie überhaupt nicht drauf. Und ich glaube, das war ein bisschen gleichzeitig, weil ich hatte mich auch, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, dass wir Post gelobt haben, weil die zumindest mal ein bisschen in Konfrontation geht, ein bisschen in die richtige politische Kommunikation. Das verweigern, diese Konfrontationssache verweigern die Grünen ja auch komplett. Die lassen, wie du sagst, die lassen sich am Nasenring durch die Manege ziehen. Ich hätte schon aus Prinzip Lindners Gesetz blockiert. Mir doch egal, ob das für Kindergrundgesicherung, Klimageld. Ich hätte den 100 Fragen erstmal auf den Tisch gelegt und gesagt, beantwortet die mal. Und ich hätte die übrigens auch geschrieben vorher. Und das war ziemlich gleichzeitig, dass Hubertus Heil, den ich sehr schätze übrigens, typischer SPDler, kommunizieren kann der null, aber dass diese Bürgergelderhöhung durchkam. Und das ist ja wirklich ein Thema mit politischem Sprengstoff. Die CDU ist da natürlich drauf angesprungen, aber vorher war kein Pieps zu hören. Ich habe nichts mitbekommen, dass da verhandelt wird, weil das muss ja, wird durch ein Gesetz gebracht, er denkt sich das ja nicht selber aus und würfelt, das wird verhandelt, das wird auch berechnet irgendwie mit Inflation und bla bla. Aber ich habe nichts davon mitbekommen und ich bin ja News-Junkie. Es kam einfach, klonk, Tageszeitung, hier 60 Euro Bürgergeld, was ziemlich hoch ist. Das ist mehr als bei der Einführung des Bürgergelds. Das waren nur 50 Euro. Und die FDP hat kein Pieps danach gesagt. Die CDU ist ein bisschen drauf angesprungen, auch wenig für das Thema, aber von der FDP kam kein Pieps mehr. Die haben das nicht einmal kritisiert. Und ich bin ja jetzt kein Politikexperte, ich weiß nicht, wie er es hinbekommen hat, aber das fand ich war so ein typisches Gegenbeispiel. Das war, hat er anscheinend gut verhandelt, weil die Erhöhung war ziemlich hoch, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, nachdem ja das mit der Mindestlohnkommission alles so überhaupt nicht geklappt hat, da muss er sich auch nochmal eine neue Lösung für ausdenken. Und er hat das ohne, ich weiß gar nicht, ob das schon durchs Gesetz ist, aber ich glaube, das ist schon fest, dass das im Januar kommt. Und schwupps, war das fertig. Und die Grünen, da geht alles in die Hose. Wie gesagt, das Klimageld, das ist jetzt plötzlich der Industriestrompreis. Das, weißt du, und ich meine, da weiß ich nicht, dass manches mit dem Klimageld, weißt du, da gehen sie ja auch nicht in Konfrontation. Wenn man dann sagt, komm, wir bezahlen die Hälfte davon für Industriestrompreis, okay. Aber das, irgendwo kommt plötzlich eine Nachricht, Klimageld gestrichen, ersatzlos. Und dann denke ich, hey, will da nicht zumindest mal einer was sagen? Das kann ja, wenn sie sich da nicht durchsetzen, okay, aber das läuft so, ach, ja, Pech, jetzt kommt wieder, ach, wir wissen gar nicht, ob das mit dem 49-Euro-Ticket so weitergeht und von den Grünen kommt kein Pieps. Ich meine, da müssen die wirklich zumindest, wie gesagt, die gehen auch, die verweigern diese Debatte so. Die wollten unbedingt regieren, das hat man ja im Wahlkampf schon festgestellt, fand ich auch gar nicht schlecht, dass sie sich, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, die bereiten sich gedanklich ein bisschen drauf vor, müssen sie vielleicht auch, weil sie eben wirklich wenig Regierungserfahrung haben. Aber nun denke ich, nun sitzen sie da und regieren und das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Sie könnten, vielleicht würden die in der Opposition momentan sogar mehr ausrichten, wenn sie sich quasi auch dieser Regierungsarbeit verweigern. Und das, was meinst du denn? Ist das nur Amateurhaftigkeit oder ein generelles Problem? Also wächst sich das irgendwann aus?
Ich würde erstmal widersprechen. Ich denke nicht, dass die in der Opposition mehr erreichen würden. Die tun ja in der Regierung schon viel. Also das darf man nie unterschätzen. In der Regierung zu sein, ist eine unglaublich mächtige Angelegenheit. Also Franz Müntefering hatte ja damals schon recht, als er gesagt hat, Opposition ist Mist. Das merkt die CDU ja gerade auch. Da kann man einfach maximal Krach machen. Aber selbst blockieren ist ja schwer. Und die Grünen sind ja eh keine Blockierpartei, weil die wollen ja, dass sich was verändert. Die wollen ja was gestalten. Das heißt, die müssen in die Regierung. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist für die Partei tatsächlich von zentraler Bedeutung. Die wollten ja auch 2013 schon und die wollten 2017. 2013 hätten sie gerne Schwarz-Grün gemacht und 2017 hätten sie sehr gerne Jamaika gemacht. Und in beiden Fällen ist es ja nicht an ihnen gescheitert, gewissermaßen. Also nicht an ihrem Wollen, sagen wir es mal so. Die waren schon gierig darauf und ich denke zu Recht, also aus Perspektive der Grünen, wenn die ihre Ziele erreichen wollen, dann müssen sie an die Regierung kommen. Das gilt für jede Partei. Was ja, by the way, auch einer der Gründe ist, warum die AfD nicht in Regierungsmacht kommen darf. Nirgendwo, weil diese Exekutivfunktionen sind mächtig. Und zwar wesentlich mächtiger, als die meisten Leute denken, dass sie sind. Deswegen, das halte ich für eine Fehleinschätzung. Ja, und ich glaube, die passiert uns hauptsächlich deswegen, weil wir halt ungeduldig sind. Das Home-Team im Endeffekt und das, was dem am nächsten kommt. Und was die tun, reicht aus unserer Warte natürlich hinten und vorne nicht aus. Ja, und hier, man muss ja viel mehr tun für Klimaschutz und für Kinder und hast du nicht gesehen. Aber letzten Endes bin ich sehr skeptisch, ob zum Beispiel in einer Regierung Scholz-Laschet da mehr passiert wäre, um es mal milde auszudrücken. Nee, genau, deswegen. Und das war ja die realistische Alternative dazu. Das hat Adam Tooze letzthin auch in einem Interview, glaube ich, Junge Naiv hat er das auch gesagt. Ja, Deutschland hat die aktuell progressivste Regierung Europas. Nee, das sollte man sich schon klar machen. Das ist as good as it gets im Endeffekt. Deswegen, ich bin da quasi weniger böse über die fehlenden Ambitionen oder sowas. Weil gerade Habeck ist ja schon jemand und eigentlich alle von den Grünen, die wollen schon sehr viel erreichen. Die haben sich wirklich was vorgenommen. Und eben nicht nur dieses gute Regierungsarbeit machen, wie das bei der SPD der Fall ist, was auch völlig in Ordnung ist, aber das hatten wir jetzt halt seit, was, 2005. Dafür ist gerade die Zeit nicht mehr die richtige, sondern die wollen wirklich diese Transformation. Und da muss man die Arbeit reinstecken und das tun die. Mit viel gutem Willen und über die guten Ergebnisse kann man dann sicher streiten. Aber ich denke, wenn sie ehrlich sind, dürften selbst ihre Gegner den Grünen nicht abstreiten wollen, dass es ernst meinen und dass sie grundsätzlich gute Absichten haben. Ja, wie gesagt, wir können gerne endlos drüber debattieren, ob ihre Ansätze vernünftig sind und ob das, was sie da tun, sinnvoll ist. Aber zumindest versuchen sie es. Und deswegen an und für sich, nee, die sind schon an der richtigen Stelle und die haben da ja auch an und für sich gutes Personal sitzen grundsätzlich. Also ich finde, die Baerbock macht als Außenministerin eine ganz gute Figur. Ich meine, Außenminister sind ja eh praktisch machtlos letzten Endes, aber die hat bisher, also ich finde es ganz okay, was die da tut. Die Paus hat sich jetzt hervorgetan, der Habeck, ja, ich meine,
Cem Özdemir finde ich sowieso sehr
ja,
gut.
Cem Özdemir, ja, also ich meine,
Ich bin großer Fan.
ja, total. Ich meine, der macht es geräuschlos, muss man sagen. Aber
Ja, er ist halt auch
genau
Landwirtschaftsminister.
das. Der Landwirtschaftsministerium ist jetzt noch nie das in den Schlagzeilen gelandet ist. Ja, das ist mit Sicherheit ein knochenharter Job, so wenn du auf deine Constituents triffst. Ne, und weil du ja praktisch dann nur mit den Leuten zu tun hast, die tatsächlich ein Interesse an dem Zeug haben. Also das macht es vielleicht auf einer gewissen Ebene härter, aber die breite Öffentlichkeit kriegt es halt nicht mit. Aber das Problem bei der Partei ist in meinen Augen wirklich, wie du schon sagst, Kommunikation und die politische Strategie dahinter. Also wie können wir eigentlich umsetzen, was wir da haben? Diese ganze Vorbereitung, die die gemacht haben, und die haben sie gemacht, was löblich ist, ne, die lief eben auf dieser Policy-Ebene und weniger auf der Frage, wie kriegen wir das dann tatsächlich durchgesetzt? Ich denke auch nicht, dass die sich in den Koalitionsverhandlungen so haben über den Tisch ziehen lassen. Auch da, das ist, glaube ich, ja wieder hauptsächlich so eine Sicht vom Home-Team einerseits und ist halt auch geschuldet der Machtarithmetik in der Ampel.
Und dem Wahlkampf.
Ja, das ich fand, auch.
Sie hatten zu wenig Konkretes.
Ja, schon, aber ich denke, das Hauptding ist halt einfach die Koalition. In der Koalition ist der stärkste Partner, was quasi die reine, den reinen Manövrierspielraum anbelangt, ist die FDP. Weil die Grünen und die SPD sind auf die angewiesen. Die brauchen die. Und für Lindner ist es das in Anführungszeichen unnatürliche Bündnis. Das heißt, die FDP, die müssen der FDP viel mehr entgegenkommen, als die FDP den Grünen. Und deswegen verstehe ich das völlig, dass die, dass dieses Wünsch dir was nicht klappen kann. Und die FDP hat da noch den zusätzlichen Vorteil, dass ihr Wahlkampf eben weitestgehend aus zwei Pfeilern bestand. Nämlich zum einen dieses Modernisieren ermöglichen durch sehr auch, ist ja auch alles sehr nebulös und unklar. Und zum anderen quasi die Kontrolle zu haben über mögliche linke Ausgaben. Also quasi dieses große Wahlversprechen der FDP ist, in der Ampel, wir sorgen dafür, dass die Linken nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und das müssen die liefern. Und ich meine, das liefern die. Das muss man ganz klar sagen. Die FDP kommuniziert das auch sehr gut. Das sind wir wieder beim Thema. Die können das. Und die machen das. Das war das zentrale Wahlversprechen. Das war von Anfang an klar. Das ist fair. Ich habe das damals auch schon im Wahlkampf und bei all diesen Analysen direkt 2021 schon gesagt, so wird das laufen. Die werden auf der Schuldenbremse bestehen. Die werden die Haushaltskasse dicht halten und so weiter und so fort. Weil das ist ihr zentrales Wahlversprechen. Das müssen sie einhalten, sonst werden die atomisiert. Und das wissen die Grünen und das weiß die SPD. Deswegen müssen die dem den Spielraum geben. Da kommen die nicht drum rum. Und deswegen können die Grünen das Spiel der FDP auch nicht mitspielen.
Nein, nicht so krass. Ne?
Genau, nicht so krass.
Und die FDP macht es auch gut. Also ich finde alles scheiße, was sie machen. Aber sie machen es handwerklich gut, finde ich. Also auch ihre Kommunikation gut und so, finde ich. Also leider. Ihr wärst umgedreht lieber.
Genau, aber aus der Gegenseite betrachtet ist das alles ein Leider. Aber die FDP macht das wirklich gut. Das funktioniert für die, was die da tun. Ganz im Gegensatz zu dem, was die CDU macht, aber dazu kommen wir ja nachher noch. Ja, weil das funktioniert ja nicht mehr aus Sicht vom Home-Team gewissermaßen. Aber die kriegen das ziemlich gut hin. Und die Grünen haben halt eben das Problem, dass die nicht das Spiel der FDP mitspielen können und quasi sagen so, unser Hauptgegner hier ist der Lindner und seine Crew und wir malen die jetzt als die neoliberalen Teufel an die Wand oder sowas. Weil erneut, die Grünen brauchen die FDP viel mehr, als die FDP die Grünen braucht. Und in so einer Situation musst du schlucken. Da kannst du nichts machen. Ne? Und deswegen, dafür habe ich alles Verständnis. Aber sie haben mehr Spielraum, als sie sich selber gönnen. Und ich glaube, das liegt eben an einem Mentalitätsproblem, das sie mit der SPD eben teilen. Und das ist dieser Unwille, tatsächlich in die Niederungen der, ich nenne es mal in Anführungszeichen so, Machtpolitik zu gehen. Ja, da haben die irgendwie das Gefühl, dass sie drüber stehen oder so, oder dass das vielleicht ihre Wählendenschaft nicht gutiert, ich weiß es nicht. Aber das ist eben, glaube ich, dann eben auch genau der Punkt, wo andere Leute das Gefühl haben, dass die Grünen immer den moralischen Zeigefinger heben und abgehoben sind und sich für was Besseres halten, gerade weil sie eben nicht in diese Niederungen runtergehen. Ne, gerade weil sie sich diese Debatte letztlich verweigern. Ne, das ist, hier habt ihr unseren Gesetzesentwurf von 80 Seiten. Liebe Medien, bereitet den mal bitte so auf, dass Otto Durchschnittsbürger ihn verstehen kann. Und unser Job ist getan. Ja, fertig. Und das ist halt, sorry, aber das ist nur die Hälfte vom Job bestenfalls. Ne, das ist wie wenn ich in den Unterricht gehe, einen Stapel Arbeitsblätter hinschmeiße und sage, macht mal, ich habe tolle Arbeitsblätter erstellt. Ja, ich muss die ja auch, ich muss es ja dann auch irgendwie aufbereiten oder so, sonst wird da ja auch nichts draus. Und das ist der Vorwurf, den ich denen machen würde.
Ja, das ist, finde ich, in der SPD ist das, die neigen so dazu, die komplette Gegenfinanzierung schon mal aus mit sämtlichen Notfallszenarien haben so hier alles gegenfinanziert, interessiert dann auch kein Schwein mehr. Aber warum man das machen sollte, weil es vielleicht ja auch noch andere Fragen gibt, als wie finanzieren wir das? Die nehmen immer diesen Vorwurf, dass sie das Geld zum Fenster rauswerfen, schon mal so vorweg und versuchen den zu entkräften, was überhaupt nicht funktioniert, finde ich, weil das ist nun mal das Vorteil. Und das haben die Grünen wirklich so hier, das ist das. Und dann, da seht ihr, wir haben dafür die sind auf der Schiene, wir haben den perfekten Gesetzentwurf geschrieben. Guckt mal. Irgendwer muss das dann, wie du schon sagst, die Medien müssen das dann irgendwie aufbereiten. Aber so funktioniert das nicht. Und man kann ja meinetwegen noch, es wäre ja auch nicht so klug, damit anfangen, aber wie gesagt, dann so diese Vorbereitung, das ist, da braucht man ja, finde ich, auch nicht mal mehr irgendwie ein riesen Medienteam, aber es wirkt manchmal schon so, wo ich das Gefühl habe, haben die denn noch nie Zeitung gelesen? Was machen die? Weil es ist ja nicht verwunderlich, also es ist vielleicht gerade ein bisschen krass, aber ich meine, es ist ja nicht verwunderlich, dass die Grünen für die bürgerlich-konservativen Parteien und Presse die Lieblingsgegner sind. Und da immer der Vorwurf kommt, entweder machen sie alle arm oder sie wollen alle bevormunden. Das ist ja alles nichts Neues. Also das weiß jeder, der einmal die Woche Springer liest. Und da, finde ich, sind die wirklich so total, gehen sie total naiv ran irgendwie. Und dann, die Frage hast du gerade nicht beantwortet, war eben meine Frage, ist das so ein, fehlt denen Medienkompetenzteam? Wächst sich das noch aus? Ist das, oder ist das so ein linkes Ding?
Also mir fehlt natürlich der Einblick in die internen Parteistrukturen. Aber ich weiß, dass sie zumindest im Wahlkampf, da hat ihnen die Kompetenz gefehlt. Ob sie es mittlerweile ausgebessert haben und quasi nur darin versagen, das umzusetzen, das weiß ich nicht. Da fehlte es im Wahlkampf seinerzeit definitiv an professioneller Beratung. Die sind auch viel zu spät auf die Idee gekommen, dass sie das brauchen könnten. Und zwar alle miteinander. Ich meine, klar, Baerbock trägt die Hauptlast dieser Verantwortung, weil sie die Spitzenkandidatin war, aber letzten Endes ist es ja die komplette Gruppierung im Endeffekt. Das ist wie der völlig vergeigte Schulz-Wahlkampf 2017 von der SPD. Ja, das ist, da hocken die auch alle in dem Boot. Da hat ja damals die Agentur Butter, die Haus- und Leib- und Magenagentur der SPD, hatte gesagt, nein, wir machen euren Wahlkampf nicht, weil ihr kommt ein halbes Jahr vor dem Wahlkampf zu uns, seid ihr eigentlich bedeppert. Ja, das ist ein Kamikaze-Kommando, das machen wir nicht mit, da packen wir unseren Namen nicht ran. Und ähnlich lief es bei den Grünen. Die sind auch ein knappes halbes Jahr vor der Bundestagswahl, sind die zum ersten Mal bei den ganzen Politikberatungen und Umfrageinstituten aufgelaufen und haben so gefragt, so, hey, habt ihr vielleicht Tipps für uns? Und ich habe Bekannte, die da drin arbeiten, und einer von denen meinte in dem Gespräch mit den Grünen, ich weiß nicht, natürlich nicht, ich nehme nicht an, dass er das tatsächlich gesagt hat, aber es muss wohl die Essenz gewesen sein, ja, wir haben einen Tipp für euch. Tipp Nummer 1, baut euch eine Zeitmaschine. Da ist einfach durch. Ja, und ich habe eben nicht das Gefühl, dass diese Lektion bisher reingesunken ist. Erneut mag sein, dass da andere Umstände eine Rolle spielen, aber so als auswärtiger Beobachter sieht es mir nicht so aus, als hätten die signifikant daraus gelernt. Und wir können da gerade die Kindergrundsicherung wieder als Beispiel nehmen. Weil der Inhalt dieses Gesetzes, soweit ich das verstanden habe, und ich muss sagen, ich habe es sehr schlecht verstanden, weil erneut Kommunikation, ja, war ja die Idee, da diese ganzen Wildwuchs an Sozialleistungen für Kinder zusammenzulegen und es einfacher zu machen für die Berechtigten, diese Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, die ihnen zustehen. Weil das ist ja ein sehr reales Problem, dass viele Leute, denen theoretisch Sozialleistungen zustehen würden, dass die nicht bekommen. Weil sie es ja gar nicht beantragen, weil sie nicht von ihnen wissen oder weil sie sich schämen. Das ist so diese Trias der Gründe, die da gilt.
Und weil manchmal so kleine Dinge für 5 Euro schreibt keiner einen ganzen Antrag.
Ja, genau. Also aller möglicher Scheiß, der da im Endeffekt im Weg hängt. Was dann als weitere Perversion von diesem Ding da dazu führt, dass die dann sagen, ey, wir werden voll benachteiligt und wir kriegen das nicht. Da kommen ja dann solche Rechnungen raus, wie jemand, der Hartz IV kriegt oder Bürgergeld mittlerweile, hat mehr als jemand, der Vollzeit arbeitet. Das liegt daran, dass die Person, die Vollzeit arbeitet, ihre Möglichkeiten nicht ausschöpft. Aber das sagt keiner da dazu, weil niemand diesen politischen Kommunikationsakt macht. Und der ist scheiße, das ist mir klar. Das ist super blöd, Leuten zu sagen, die eh schon unten sind, ja, du bist zu blöd, ein Formular auszufüllen. Ja, das ist ja im Endeffekt noch ein Nachtreten. Also ich weiß auch nicht, wie man das vernünftig kommuniziert, aber ich lebe davon ja auch nicht beruflich. Ja, also das sind solche Geschichten. Und die Kindergrundsicherung war ja, wie gesagt, eigentlich die Idee, wir machen das einfacher. Und die reine Tatsache, dass eine Vereinfachung und ein vereinfachter Zugang dazu führen wird, dass die Kosten dieser Sozialprogramme steigen, zeigt doch bereits, wo das Problem liegt. Ja, wir haben ja das gleiche Thema bei ganz vielen anderen Sozialprogrammen. Ja, wenn dann da immer das Argument kommt, gerade von bürgerlicher Seite, ja, aber wenn wir den Leuten ermöglichen, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, dann kostet das ja Geld. Ja, da denke ich mir immer, das ist doch ein Ausverkauf, das ist doch eigentlich eine Steilvorlage jenseits von Gut und Böse, das ist ja im Endeffekt Sabotage. Ja, da werden Leute absichtlich, denen macht man es absichtlich schwer, ihre Rechte wahrzunehmen. Ja, wenn ich mir vorstelle, was los wäre, wenn ich sagen würde, alle Leute, die über 100.000 Euro im Jahr verdienen, denen machen wir es jetzt einfach mal schwerer, ihre Steuererklärung abzugeben. So. Ja, random schmeißen wir denen bürokratische Hürden in den Weg, damit weniger Leute von denen ihre Steuererklärung abgeben. Was da los wäre, aber irgendwie so bei Bürgergeld oder Kindergrundsicherung völlig okay. Das passt. Oder so Anträge von Geflüchteten oder so. Ne, weil das sind die Ärmsten der Gesellschaft, auf denen tritt man immer rum. Und warum um Gottes Willen lässt man sich dann dieses Narrativ dermaßen aus der Hand nehmen, dass die Kindergrundsicherung plötzlich geframed wird, als eine soziale Wohltat, wo quasi irgendwelchen rauchenden, saufenden Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, noch 100 Euro extra in Popo geschoben werden, damit sie sich einen Jägermeister an der Aldi-Kasse holen können. Ja? Das ist ja quasi dieses uralte Ding, was wir in den 2000er Jahren schon hatten, dass da plötzlich wieder da war. Und die Grünen standen so da und haben das einfach geschehen lassen. Ja, da gab es kein Gegennarrativ. Da stand niemand da und hat gesagt, ja, nein, das ist gar nicht so. Und hier haben wir dieses. Es wurde nicht versucht, das quasi mit der FDP gemeinsam zu verkaufen, als Bürokratieabbau oder so, die mit ins Boot zu nehmen, was ja eigentlich der offensichtliche Teil daran wäre, weil die brauchst du ja. Und eigentlich ist das ja ein FDP-Ding, dieses Vereinfachen. Ja, natürlich die Kostensteigerung nicht, aber der Vereinfachungsteil zumindest mal. Und da hätte man sicherlich was finden können, das nicht darin mündet, dass man einen offenen Konflikt gegen die FDP kämpft, auf Prämissen, die völlig ungewinnbar sind für Grüne oder Linke. Nämlich, geben wir mehr Geld aus, ja oder nein, für Leute, die nicht ich bin. Nee, das wird nie funktionieren. Die FDP macht es schlau, die macht einen Tankrabatt. Der kostet wesentlich mehr als die scheiß Kindergrundsicherung, zumindest einmal für ein Jahr. Aber er ist halt für mich. Und deswegen geht der durch. Und die Paus hat es irgendwie als einzige erkannt in der Regierung, indem sie dann gesagt hat, ja gut, dann blockiere ich eure Unternehmenssteuersenkung. So, bis ihr das vernünftig macht. Und das ist eben das, was den Grünen fehlt, dieser Versuch, das zu framen. Und die Frau Paus hat es wenigstens in Ansätzen gemacht, indem sie dann quasi dieses klassisch linke Narrativ aufgemacht hat, ja hier Steuergeschenke für die Reichen versus Hilfen für die kleinen Kinder. Ne, und das hat ja dann auch funktioniert. Innerhalb kürzester Zeit war die Einigung da, weil die FDP ganz genau weiß, dass sie diesen Konflikt sicher verliert. Ja? Und dann haben sie sofort gesagt, okay, passt, hier habt ihr was, waren es 2,5 Milliarden oder sowas. Und das Ding war gegessen. Aber die wollten ja mal 12. Ne? Und das hätten die schon viel, viel früher tun müssen. Und diese ganzen Zahlen müssen kontextualisiert werden. Und man braucht Gegner. Die Grünen haben keine Gegner. Also alle anderen haben den Gegner, nämlich die Grünen, aber die Grünen haben keinen. Ja? Die CDU ist kein Gegner, die FDP ist keiner. Die greifen niemanden an, die greifen die Wirtschaft nicht an. Die brauchen einen Feind, auf den sie draufhauen können. Irgendwelche Klimaverbrecher oder irgendwas. Und das haben die nicht. Das ist einfach politische, wie sagt man da, Malfeasance wäre das englische Wort. Wie heißt das auf Deutsch? Wenn du deinen Job falsch schlecht machst. Ja, noch ein englisches Wort. Ja, mir fällt es gerade nicht ein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, also das ist einfach ganz, 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 ganz furchtbar. Die schlafen am Steuer, effektiv, was das anbelangt.
Und ich weiß, das ist mir, glaube ich, mit der Pause. Also ja, klar, man hätte das logischerweise als Bürokratieabbau und Vereinfachung und das hätte man, wäre super durchgegangen. Aber wie gesagt, ich war auch schon mit dieser Konfrontation denn zufrieden, weil wie gesagt, das war narrensicher eigentlich. Griff in die Mottenkiste, logischerweise. Die Unternehmen fahren Gewinne ein, bla bla. Aber da hatte ich das Gefühl, es gab einen ganz klitzekleinen Moment, wo sie die Rollen mal umgedreht haben, weil die FDP im Versuch, das zu verteidigen, die Grünen mussten gar nichts mehr machen. Die haben sich ja Lindner, ja, das sind hier die ausländischen Kinder und ich weiß nicht, Buschmann, der war ja noch die Bundesjugendspieler und dann hatten sie es ja voll mit Leistungsanreizen, haben auch schon gedacht, morgen kommen sie und wollen Kinderarbeit einführen, damit die Kinder mal selber Leistungsanreize haben. Also da war tatsächlich, fand ich, so einen kleinen Moment, wo die Grünen nichts mehr machen mussten. Die FDP hat sich da im Versuch, das zu verteidigen. Den haben sie dann auch schnell wieder aufgegeben. Die lernen ja aus ihren Fehlern leider. Aber im Versuch, das war wirklich so eine Woche, wo ich gedacht habe, oh, also die machen sich jetzt wirklich mit jedem Take, den die bringen, noch unbeliebter. Und das fand ich schade, weil da war mal kurz, wie gesagt, da konnte man sehen, man kann die FDP eben auch in die Bredouille bringen. Und das war jetzt kein großer Krach. Das war ja wirklich nur hier, ich blockiere das mal kurz, ich will mehr Geld für Kinder, dann kriegt ihr Geld für Unternehmen und schon waren die plötzlich ein bisschen blank. Und ich fand es auch schade, dass sie da ein bisschen wenig Unterstützung hatte, weil das heißt ja nicht, dass die jetzt alles blockieren sollen oder so. Natürlich sollen die auch zusammenarbeiten, aber man muss auch, und das habe ich auch der Paus, denn ich finde, es gehört halt auch dazu, für seine Ressource zu kämpfen. Dass sie nicht sagt, ja klar, ich spare hier irgendwas ein und schenkt der FDP noch ihr Wachstumschancengesetz, was ich vollkommen okay finde. Aber dann muss eben auch auf der anderen Seite was kommen. Die können nicht sagen, hier Lindner, bitteschön 20 Milliarden und wir verzichten auf dies, das und jenes. Dann ist die Balance nicht mehr. Und das
die FDP will ja die Regierung auch nicht scheitern lassen. Die wollen ja nicht da raus. Und das ist ja nicht eine Situation wie 1982 mit dem Lambsdorff-Papier, wo sie es wirklich drauf anlegen, dass der Bundeskanzler sie feuert. Sondern das sind Machtkämpfe innerhalb der Koalition. Und was die Grünen in meinen Augen eben tun müssten, ist quasi abzuschrecken. Zu zeigen, wie das die Frau Paus gemacht hat. Ja, also wir können das auch, lasst den Scheiß bleiben. Ja, dass diese Konflikte etwas eingehegt werden, weil aktuell läuft das halt einfach nur, die kriegen ständig auf die Gosche, wie man hier im Schwabenland so schön sagt, und die wehren sich nicht, die gucken so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange letzten Endes und die müssten das sich eben ein bisschen zur Wehr setzen, indem sie eben zeigen, wir können auch anders, damit man dann wieder in den konstruktiven Dialog kommt.
Genau, damit man dann auch ein Verhandlungsergebnis hat. Weil es ist ja auch klar, in der Dreier, keiner kommt da mit 100% raus. Jeder muss da irgendwie, wie gesagt, das ist jetzt, deswegen hat mich das ein bisschen geärgert. Es gab ja diesen Industriestrompreis und der wird plötzlich aus dem Klimafonds bezahlt. Ich weiß nicht genau, wie das wieder zustande kam. Aber wo ich auch schon gedacht habe, ich bin gar nicht dagegen, aber wo ich gedacht habe, dann hätte sich doch einer hinsetzen können und da einen Kompromiss aushandeln können. Hey, wenn hier wieder für Unternehmen, dann hätten wir auch gerne was für normale Leute und dann machen wir halbe-halbe und dann hätte halt jeder die Hälfte.
Genau, schon allein deswegen, weil du damit eine Dichotomie aufmachst. FDP für Unternehmen, wir für die einfachen Leute. Du musst die Forderung ja nicht mal kriegen. Das Wichtige ist ja einfach nur, dass dieses Bild entsteht. Das ist das, was ich meine. Du musst irgendwas verkaufen können. Genauso wie die damals mit dem Heizungsgesetz hätten anfangen müssen, nicht mit, das ist das, was wir verbieten, sondern hier schaut her, das hier sind unsere Hilfen für die kleine Oma mit ihrem Häuschen und so weiter und so fort und der gierige Hedgefonds aus den USA, der kriegt nix. Ne? So, und irgendwie so. Ja? Aber stattdessen fangen die an mit der Verbieterei und dann lassen sie sich wochenlang da quasi durch den Matsch ziehen. Aber weil wir jetzt die FDP schon ein paar Mal erwähnt haben, da haben wir schon festgestellt, die sind wesentlich kompetenter, denen passieren solche Fehler üblicherweise nicht. Dieses Ding in der Kindergrundsicherung von Lindner, Buschmann und Co., das war eher ein einmaliger Fauxpas. Wem solche Fehler wesentlich häufiger passieren, ist Friedrich Merz, der noch Vorsitzende der CDU, der kommt gerade einfach nicht zur Hand. Der rennt wirklich von einem Fettnäpfchen ins nächste. Das macht der Partei in den Umfragen jetzt nicht übermäßig viel. Also die sind aktuell immer noch...
Der Habeck unter den Schwarzen. Auch der Antimidas.
Ja, absolut. Also die Partei ist logischerweise immer noch die stärkste. Also logischerweise im Sinne von, das hat sich nicht verändert, das wissen wir alle. Die liegen immer so stabil um die 25, 26, 27%. Sie erreichen nicht mehr die 30 und ich glaube ehrlich gesagt, das können die auch nicht mehr. Sie erreichen aber auch nicht die Tiefen eines Laschet. Das scheint mir eine absolute Sondersituation gewesen zu sein aus dem Wahlkampf 2021. Ich denke, die CDU hat quasi so eine Art natürliches Niveau gefunden. Genauso wie das natürliche Niveau der SPD dieses 22% zu sein scheint. Und das aktuell natürliche Niveau der Grünen um 15%. Das ist einfach, das sind so stabile Grundtrends, die sich nicht mehr großartig verändern. Aber was die eben tun, ist tatsächlich von einem Fettnapf in den nächsten hüpfen. Und der aktuelle, der zur Stunde der Aufnahme dieses Podcasts, ist die Geschichte der Zahnärzte für Flüchtlinge, wo Merz verkündet hat in irgendeiner Talkshow, dass wir deswegen jetzt so viele Geflüchtete hier haben, weil die kommen alle her, um sich hier die Zähne machen zu lassen und deswegen kriegen die Allmanns keine Termine mehr beim Zahnarzt. Er hat das natürlich formuliert mit Flüchtlinge und Deutsche, ja, was ja eh schon wieder eine ganze Latte von Problemen aufmacht und so weiter. Aber das ist einfach ein solcher Clown-Diskurs. Und das ist ihm natürlich auch sofort ins Gesicht geflogen. Ja, er hat es jetzt Stunde dieses Nachmittags, wir nehmen das auf, 28.09., es ist 17 Uhr, Schlag. Ja, und der hat es schon wieder zurückgenommen, er musste zurückrudern. Die CDU hat die Videoausschnitte gelöscht, hat die entsprechenden Snippets aus ihrem politischen Material entfernt. Sie versuchen das jetzt unter den Teppich zu kehren, entschuldigt hat er sich, glaube ich, nicht. Das war einfach nur so, ja, war doof. Nee, hätte ich nicht laut sagen dürfen, was wir alle denken. Also diese typische Art von Nicht-Entschuldigung. Aber das ist einfach, sowas zu sagen, ist einfach so stupid. Weil das einfach, es ist offenkundiger Blödsinn und es kann eigentlich nur zu einem solchen Aufschrei führen. Und dieses Aufschrei produzieren, das ist das, was die CDU gerade permanent versucht. Ja, das ist dieser Kulturkampfaspekt, über den ich da immer schreibe, der ihnen aber nicht wirklich hilft. Er schadet ihnen auch nicht wirklich. Also ich bin sehr unsicher, in welche Richtung das überhaupt läuft. Aber auf jeden Fall machen die permanent Krach und drehen sich bei sehr hoher Drehzahl im Kreis. Und letzten Endes die einzigen, die da gewinnen zu scheinen, ist die AfD. Und wir haben ja schon komplette Podcasts zu dem Thema gemacht, aber das ist ein System kommunizierender Röhren zwischen der CDU und der AfD. Und zwar einfach deswegen, weil die CDU in der blöden Situation ist, irgendwie sich abgrenzen zu müssen von den Ampelparteien auf der einen Seite, aber auch von der AfD auf der anderen Seite. Und es ist ein echt nicht beneidenswerter Spagat, der hier zu machen ist. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass Merz ihn nicht schafft. Aus diversen Gründen sicherlich. Aber es gelingt ihm offensichtlich nicht. Und stattdessen kriegen wir diese ganzen Clown-Diskurse. Also der macht ständig irgendwas hoffähig, wie jetzt mit diesen Zahnärzten. Und das ganze rechte Spektrum greift es dann auf. Ich bin jetzt auf Twitter in eine Diskussion geraten über diese Thematik mit dem Frank Lüberding und mit dem Arne Kuster, die ja beide mittlerweile hart in diesem Milieu drin sind. Ja, der Frank Lüberding schreibt ja mittlerweile, glaube ich, für News, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der Arne Kuster, der ist ja irgendwie für die AfD im Saarland aktiv oder so. Haben dann diese Riesendebatte angefangen. Welche Leistungen kriegt man denn jetzt genau beim Zahnarzt? Und das ist natürlich faktisch korrekt, ja, weil Kronen werden gezahlt von der AOK und da hast du dann quasi plötzlich diese völlig absurde Diskussion am Laufen über die Niederungen des deutschen Krankenversicherungssystems mit unglaublich selektiven Beispielen, die alle total am Punkt vorbeigehen, weil sie überhaupt nicht die Frage beantworten, wie viele Leute gehen es denn tatsächlich zum Zahnarzt. Du ziehst quasi dieses ganze rechte Spektrum an, wie Fliegen im Endeffekt, und gewinnst aber null, weil er nur diese Eskalation, diese superschnelle Eskalation von diesem Diskurs zwingt ja dann Merz dazu, zurückzurudern. Der hat gar nichts davon. Er hat seinen Gegnern einen Brocken hingeworfen und er selber ist jetzt irgendwie für und gleichzeitig auch irgendwie gegen Flüchtlinge. Das hat jemand, ich weiß leider nicht mehr wer, hat das auch auf Blue Sky beschrieben, dass das wie am Ende der Merkel-Ära ist. Mit Merkel für und gegen Flüchtlinge. Und genauso haben wir jetzt mit Merz für und gegen Flüchtlinge, mit Merz für und gegen Klimaschutz. Für was steht denn der Mann eigentlich? Der schmeißt ständig irgendwelche kernigen Aussagen raus und dann waren sie aber zu kernig und dann musste wieder zurückrudern. Und stattdessen hat jedes Mal die politische Gegnerschaft bei der AfD ein Freudenfest. Und die steigen in den Umfragen hoch. Und das ist auch eine solche Inkompetenz, die da gerade abläuft. Und dazu haben sie ja noch ihre Personaldebatten die ganze Zeit. Ja, also die haben jetzt eine offene Diskussion am Laufen, wer eigentlich Kanzlerkandidat sein soll 2025. Und wenn du als Parteivorsitzender eine Kanzlerkandidatendiskussion hast, dann hast du ein Problem. das ist überhaupt keine Frage. Ja, ich glaube zwar, dass die schon den Merz aufstellen werden, aber der Mann ist definitiv in einer schwachen Position aktuell. Und das ist komplett selbstverschuldet. Der ist kein politisches Genie. Und ich höre das auch von ganz vielen Leuten, die Merkel sehr stark immer kritisiert haben. Also wenn ich da zum Beispiel denke an den, wie heißt er, mir fällt gerade der Name nicht ein, der ehemalige Buddy von Frank Lüberding, der Thomas irgendwas. Nee, aber macht nichts. Der hat auch gemeint, ja, wer mit Merkel unzufrieden war, verzweifelt über Merz. Also da hast du diese Leute, die vom rechten Flügel der CDU oder sogar noch rechter, und die kriegen die Vollkrise mit dem. Und zwar einfach deswegen, weil der quasi ihnen gerade verhagelt, was sie wollen. Nämlich etwas, das nicht so eklig ist wie die AfD und trotzdem wählbar ihre Positionen abdeckt. Und Merz ist das nicht. Und das ist ein offenkundiges Problem für die Partei. Die hängen da zwischen allen Stühlen. Da wäre ich mal gespannt, was deine Meinung da dazu ist.
Ist witzig, dass du einen Merkel-Vergleich nimmst, weil ich muss mit diesem Fettnäpfchen eher an Laschet denken. Da gab es immer eine Phase, da hat Laschet sich auch immer irgendwie, der hat sich auch nie das Fettnäpfchen gesetzt. Und Ruprecht Polenz ist am nächsten Tag irgendwie immer an die Medien oder auf Twitter aufgetreten und hat erklärt, was Laschet eigentlich meint. Und dieses Gefühl hatte ich bei Merz auch. Der haut irgendeine raus und nächsten Tag muss entweder er selber oder der Lindemann oder irgendjemand vorbeikommen und versuchen, das so ein bisschen aufzukehren und ins richtige Licht zu stellen. Und ich glaube, wie du auch sagst, es hilft ihm nicht, es schadet ihm nicht. Ich glaube, es schadet ihm hauptsächlich innerparteilich auf beiden Seiten. Also, das ist, wie gesagt, ich möchte im Moment auch nicht CDU-Vorsitzender sein. Die sind einfach echt in einer blöden Position. Sie sind Opposition. Sie müssen sich aber auch von der AfD abgrenzen. Merz ist dann ja auch noch so dieser Kandidat, wo ich glaube, das haben wir beide auch gesagt, es ist jetzt gut, dass sie ihn jetzt mal genommen haben, bevor er noch ein drittes Mal wieder irgendwo antritt, der so die ganze Zeit im Hintergrund stand und endlich hat er es geschafft. Und ich habe das Gefühl, alle sind unzufrieden mit ihm, weil er ja auch, und ich glaube, für ihn ist tatsächlich die größere Gefahr vom rechten Flügel. Weil das die Linken, weil der so ein klarer Favorit des rechten Flügels war. Dass die Linken da jetzt ein bisschen ins Hintertreffen waren, das war schon klar und so, aber die Rechten hätten sich da viel mehr erhofft. Und er versucht ja sogar den so ein bisschen, aber ein Parteivorsitzender kann nicht so radikal sein, wie die das wünschen. Das haben die sich vielleicht auch nicht so gedacht, aber ich hatte das Gefühl, die haben jetzt so ein Auftrumpfen so ein bisschen und Merz erfüllt die Erwartungen nicht. Und stattdessen, hat er, ich weiß gar nicht, wie ich das freundlich ausdrücken soll, ich glaube, er hat da auch so ein paar persönliche Defizite. Also er macht sich auch ganz viele Probleme selber. Das habe ich wie mit dieser Kanzlerkandidatendiskussion. Da wird er dann auch wieder, dass er sich da total angegriffen fühlt, weil Wüsten ein Interview gegeben hat und jetzt quasi so die Anführerrolle der moderaten Merkelianer oder wie man die auch immer nennen will. Und er sich da unheimlich von angefasst fühlt, wo ich auch denke, mit bisschen Gelassenheit wäre das alles gar nicht so ein Ding. Oder wo ich wirklich gedacht habe, dass das ein ganz schlechtes Zeichen ist, ist dieses, dass sie sich über ihr neues Logo zerstritten haben. Also wo ich wirklich gedacht habe, das hat nicht mal die SPD geschafft und die hat eigentlich echt alles durch. Aber die einen regen sich auf, weil das ist auch so typisch Merz, weil sie vergessen haben, Merkel rein, also vergessen in Anführungsstrichen, Merkel reinzuschneiden. Und logischerweise kommen ein paar, weil die haben ja sonst wirklich Kohl und wer da alles rumläuft. Und irgendwie fällt auf, Mensch, wir können die Merkel. Und da haben sie eine Sekunde schnell rein. Und das Zweite war ja irgendwie, dass nicht jeder das Logo haben will. Und anstatt Merz sagt, ach komm, scheißegal, droht er damit, in NRW übrigens bei Wüst nicht aufzutreten, weil die auch noch das alte Logo haben. Und ich so, wie gesagt, wenn Wüst das mal auf Konfrontation anlegt und sagt, ja, dann bleib doch zu Hause, ich will ja selber Kanzlerkandidat werden, dann steht er da wie ein Depp. Also der hat dann ja auch ein massives Autoritätsproblem, lässt sich ja quasi ausladen. Und
Dieser ganze Blödsinn, das ist ja auch alles ein Symptom. Ja? Genauso wie mit diesem Reichstagsbild, wo sie da aus Versehen irgend so einen bulgarischen Präsidentenpalast gepostet haben statt dem Reichstag. Das würde ja eigentlich niemanden interessieren. Aber das verstärkt alles diesen Eindruck. Und da können die SPD und die Grünen ein Lied davon singen oder auch der Laschet. Wenn du einmal in so eine Spirale reingerätst, da kommst du nicht mehr raus. Da bestätigt jeder Scheiß im Endeffekt nur, dass du inkompetent bist. Nach dieser dummen Lacher von Laschet, das war ja wirklich eine völlig lächerliche Geschichte letzten Endes, aber es hat einen Eindruck bestätigt. Und genau das Gleiche ist es mit diesem Logo. Das würde an und für sich bei einer kompetent geführten Partei niemanden interessieren. Wenn in der FDP jemand kritisiert, dass die Magenta-Färbung da ein bisschen falsch ist, dann würden sie es halt korrigieren und fertig. Das interessiert niemand. Ne? Oder auch in der SPD gerade. Selbst bei den Grünen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen Riesenaufstand verursacht. Das ist ein Zeichen, ein Symptom, dass da in der Partei was kaputt ist. Dass jeder Anlass genutzt wird für einen Konflikt und für ein Ausprobieren, für ein Nadeln von dem Vorsitzenden. Gucken, wie reagiert er? Ja? Jeder haut eine Nadel in den Merz rein und schaut mal, ob er springt. Und Merz springt halt. Das ist das Problem. Der hüpft bei jedem Blödsinn. Und ständig. Und deswegen ist er auch der falsche Mann für den Job. Ich weiß nicht, ob er als Kanzler besser wäre, aber als Parteichef und Kandidat zumindest bekleckert er sich aktuell nicht mit Ruhm. Ja, das ist so wie Baerbock. Wir wissen nicht, ob sie als Kanzlerin tauglich wäre, aber als Spitzenkandidatin war sie nicht pralle. Und ähnlich sieht es gerade für mich bei Merz aus.
Ja, das glaube ich auch. Also ich muss, um noch einen fieseren Vergleich zu nehmen, es ist ein bisschen Kurt Beck-Gefühl von der SPD. Da war die SPD völlig zerstritten. Er hat kein Bein auf den Boden bekommen. Der war, glaube ich, eigentlich ganz nett, aber das war ein unmögliches Unterfangen. Der ist auch irgendwann sang- und klanglos untergegangen. Aber so habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl, weil, wie du schon sagst, man hat das Gefühl, alle in der CDU probieren das aus. Er wird von beiden Seiten attackiert. Also, weil, wie gesagt, er selber ist ja, ich glaube, das ist auch kein guter Move mit Lindemann, weil das eher noch mehr Feuer reinbringt. Ich habe auch gesagt, weil, ich glaube, das war mal irgendwie ein Witz, wegen die Thüringen-Rödder-Sache hatten wir noch gar nicht. Das war ja auch irgendein Grundwertechef, die gibt es gar nicht mehr in die Kommission. Dann tritt er wieder zurück. Und das war ja auch irgendwie so ein komisches Mischmasch. Und ich habe wirklich das Gefühl, weil er sich auch so schnell provozieren lässt, der macht beim Versuch, eine Brandmauer aufzuziehen oder meinetwegen auch runterzuziehen, hat er plötzlich einen Flächenbrand. Das ist, als wenn er nochmal einen Molotow-Cocktail reingeworfen hat. Das wird, jedes Kleinigkeit wird gleich so ein großer Skandal irgendwie. Da kommt überhaupt keine Ruhe rein. Wie gesagt, da wird über die Farbe des Logos gestritten. Und ich fand auf Twitter schon, irgendwer hat das auch gesagt, also man kann da auch sehr viel reininterpretieren. Und das waren halt normale Twitter-User und die CDU toppt das für ihr eigenes. Also wo ich auch das Gefühl habe, da... Und sie haben im Moment auch tatsächlich keinen, glaube ich, der das beruhigen kann. Eigentlich bräuchten die eine Merkel, die mal irgendwie ganz trocken sagt, das ist nicht hilfreich, nächstes Thema jetzt. Also das, wie gesagt, das kommt einfach der Nächste und dann... ich glaube, das war mit, dann macht Füst wieder ein Interview oder Daniel Günther. Und das war, ich glaube, nach der Thüringen-Sache, dann kommt von Merz, ja, Daniel Günther, das ist hier eine Einzelmeinung in der CDU. Und bis dahin hatte Füst sein Interview natürlich schon längst und das ging genau in die Richtung. Also das ist, und das muss man dazu sagen, jetzt ist noch gar nichts los. Das geht noch gar nicht um die Kanzlerkandidatur. Ja, es sind Wahlen in Bayern und in Hessen und für ihn wäre es wahrscheinlich gut, wenn Söder nicht so gut abschneidet, weil sonst haben wir ein Dreierrennen um die Kanzlerkandidatur. Aber richtig fies wird es ja erst nächstes Jahr. Dann sind wir näher am nächsten Bundestagswahlkampf, dann wird in 3 Ostbundesländern gewählt. Dann muss mal irgendwann geklärt werden, wie die CDU mit der AfD umgehen möchte. Und Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt weiß ich im Moment nicht, ob er bis dahin durchhält. Also wäre ja peinlich für die CDU schon wieder ihren Kandidaten auszutauschen und sie haben auch keinen anderen, der es machen könnte. Aber die können das jetzt, habe ich das Gefühl, man kann das jetzt nicht ein Jahr lang so weitermachen. Da werden ja alle wahnsinnig.
Ich denke schon, dass das geht. Also Merz wird es auf jeden Fall machen. Also von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe, leidet der Mann nicht unter Selbstzweifeln. Der ist davon überzeugt, dass er Kanzler werden muss. Und man muss ja auch sagen, seine Chancen sind quasi per Default eigentlich gut. Weil wenn die aktuellen Mehrheitsverhältnisse sich so halten, dann führt an der CDU kein Weg vorbei bei der nächsten Wahl. Das heißt, die können dann Schwarz-Rot machen oder Jamaika. Und das war's. Aber eine der beiden Möglichkeiten haben sie dann letzten Endes. Weil die Ampel keine eigene Mehrheit mehr hat.
Also Schwarz-Grün haben wir jetzt gar nicht erwähnt, theoretisch.
Ja, ich glaube, es reicht arithmetisch gerade nicht und ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht passieren, aber ist natürlich grundsätzlich auch eine Option. Aber das ist quasi, so oder so wäre Merz dann letzten Endes Kanzler. Das war ja auch die Hoffnung von Laschet 2021, dass er es quasi einfach per Default wird. Und ich denke, das ist eine realistische Erwartungshaltung. Das hätte ja auch 2021 fast geklappt. muss man wirklich ehrlich sein, da hing ja nur ein Prozentpünktchen dazwischen.
Ich wollte gerade sagen, die einen 1% mehr, die anderen 1% weniger und ist gedreht.
Und dann hätten wir Jamaika und einen Kanzler Laschet gehabt. Und deswegen ist es durchaus realistisch, dass März 2025 Koalitionsverhandlungen eröffnen wird. Und ich denke nicht, dass sich die potenziellen Partner verweigern werden in dem Fall. Dafür sind wir hier einfach zu sehr in Deutschland. Also von daher, ich kenne die CDU zu wenig, aber ich sehe nicht, dass es für die Partei und für die Leute, die da ein Ämter und so weiter wollen, sinnvoll wäre, Merz abzuschießen. Und dazu kommt ja, der Mann ist alt. Wenn der die Wahl verliert, dann ist er weg. Der hat diesen einen Versuch. Und wenn er den nicht schafft, dann ist durch. Das ist die gleiche Situation wie Merkel 2005. Das klappt und sie ist hin. Weil dafür hat sie zu viele Gegner gehabt. Und genauso sieht es für Merz auch aus. Ich denke, die werden ihm die Möglichkeit geben, weil alles andere funktioniert nicht. Also du kannst ja nicht als Wüst dich da hinstellen, den Vorsitzenden meucheln und dann erwarten, dass du die Wahl gewinnst. Das hat noch nie funktioniert, sowas. Und zumindest nur sehr schwer. Und schon gar nicht in der CDU im Endeffekt.
Es ist auch für beide, auch für Günther, viel schlauer zu warten.
Genau, die müssen warten. Wenn sie tatsächlich Ambitionen haben auf das Kanzleramt, dann hilft nichts außer warten. Das ist wie Söder 2021, der konnte ja auch nicht den Laschet wegbügeln. Entweder rufen sie ihn oder halt nicht. Und gegen Merz werden sie ihn sicher nicht rufen. Das heißt, der Kanzlerkandidat Söder ist durch.
Ja, Söder bringt sich auch gerne selbst ins Gespräch.
Ja, sicher, aber das ist genauso wenig ernst zu nehmen. Ja, der wird 2025 nicht aufgestellt und ob der dann 2029 überhaupt noch im Rennen ist, also ob der überhaupt noch bayerischer Ministerpräsident ist zu der Zeit, sei mal dahingestellt. Also das ist einfach ein zu langer Zeitrahmen, um da über irgendwas nachzudenken, aber ich denke, das Thema ist weitgehend durch. Von daher, ich gehe davon aus, dass das realistische Szenario ist. Die CDU wird einen Wahlkampf führen, dass sie den Kanzler stellen möchte. Und da kommt schon das erste Problem. Weil, wenn die den Kanzler stellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es mit den Grünen tun müssen, relativ hoch. Die Grünen sind aber ihr erklärter Hauptgegner. Und zwar nicht nur Gegner im Sinne von politischer Stimmenkonkurrent, die haben den ja effektiv zum Feind erklärt. Zur schlimmsten Partei Deutschlands. Ja. Die aktuelle Kommunikationslinie der CDU ist, dass die Grünen schlimmer sind als die AfD. Das sagen sie zwar nicht offen, aber das ist das, was sie sagen. Und das mag möglicherweise für ihre aktuelle Umfragewerte und für ihre Wahlchancen gut sein, aber wie das dann funktionieren soll, da dann eine 180-Grad-Wende zu machen und sagen, und mit dieser schlimmen Partei bilden wir jetzt eine Koalition, das ist mir völlig unklar. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt bedenken aktuell, aber das wird noch ein Thema werden. Ich meine, wie gesagt, die Grünen sind harmlos, was das anbelangt, aber auch die fressen nicht unendlich viel Scheiße. Und dann bleibt eigentlich nur das Bündnis mit der SPD letzten Endes, yippie, endlich wieder eine schwarz-rote Koalition. Ja, und auch da wird Merz natürlich niemals auch nur ansatzweise die feuchten Träume seiner Fans erfüllen können, weil egal, ob er mit den Grünen oder mit der SPD in der Koalition ist und ohne die geht's nicht, er wird nie dieses konservative Profil raushängen lassen. Je mehr er das tut, desto mehr Profilierung gibt er seinen Partnern in der Koalition, Nein zu sagen. Und spätestens, wenn es darum geht, keine Ahnung, Flüchtlinge an Deutschlands Grenzen zu erschießen, höchstpersönlich den Wald umzusägen, spätestens dann werden selbst die Grünen gewissermaßen sich auf die Hinterbeine stellen und auf Konfrontationskurs gehen. Also das ist einfach eine Strategie, die Probleme mit sich bringt für die Zukunft und für die es keinen Ausweg gibt. Weil
nicht nur, die regieren ja jetzt schon. Ich glaube, die Hälfte der Bundesländer ist schwarz-grün. Oder mit irgendwelchen Deutschland-Koalitionen. Also das finde ich jetzt schon problematisch. Und das wird ja auch in den nächsten Landeswahlen, wird sich die Frage immer genau wieder stellen.
Und du kannst ja nicht permanent gegen deine Bündnispartner agitieren, weil du dich damit selbst unglaubwürdig machst. Bei deinen eigenen Leuten. Du erzählst denen, oh mein Gott, wählt uns, weil die Grünen sind der Teufel und dann machst du eine Koalition mit denen. Wie soll denn das funktionieren? Das geht ja nicht. Es ist ja kein Zufall, dass die CDU und die SPD sich in diesen ganzen großen Koalitionen nicht großartig angegriffen haben. Das war ja alles auf einer so ritualisierten und abgeschmackten Ebene. Das hat ja niemanden hinter dem Ofen vorgelockt. Deswegen waren ja diese Merkel-Wahlkämpfe alle so langweilig. Und jetzt haben wir zwar spannende Wahlkämpfe, aber mit all den Problemen, die da dranhängen. Ja? Und da gibt es für die CDU effektiv keinen Ausweg. weil sie kann ja nicht das machen, was die SPD gemacht hat. Das hat ja erwiesenermaßen nicht funktioniert. Und quasi sich einfach umdrehen und hoffen, dass ein Wunder passiert und dass die Wählenden dann irgendwann sagen, boah, der Pierre Steinbrück, der ist aber schon richtig geil. Oder der Frank-Walter Steinmeier oder der Martin Schulz. Und den wollen wir unbedingt als Kanzler. Das hatte schon 2021 nur durch einen Zufall funktioniert letztlich. Und darauf können die sich nicht verlassen. Also das ist einfach ein Dilemma. Ich wüsste nicht als CDU-Stratege, wie ich da rauskomme. Überhaupt nicht. Es ist für mich nur offenkundig, dass das, was sie gerade machen, nicht tut. Und du hast gerade noch diese Grundwertekommission und den Röder erwähnt. Auch das ist wieder ein Symptom für diese ganze Geschichte. Für diejenigen, die das nicht wissen, der Röder, Andreas heißt er, glaube ich, das ist ein Historiker, also vom Beruf her sozusagen, der gehört zum rechten Rand der CDU. Also noch firm CDU, aber eben da schon der deutlich rechte Flügel. Und die versuchen ja letzten Endes seit Merkels Abgangserklärung diesen rechten Flügel stärker einzubinden, zu stärken und zu profilieren. Und ein Versuch, um eben die AfD zu schwächen, das ist ja die erklärte Strategie. Und ein Versuch davon war dann eben diese sogenannte Grundwertekommission einzusetzen unter dem Vorsitz, das ist quasi das Zuckerle an den rechten Flügel, ja, Vorsitz, man nimmt jemand mit ganz klaren Zertifikaten von, ist kein Merkelianer, kein Verdacht, dass der irgendwie so grün angestrichener Konservativ ist oder so, also keine Avocados gewissermaßen, außen schwarz, innen grün, sondern wirklich so ganz klarer Konservativer. Und diese Grundwertekommission sollte dann effektiv diesen der CDU so ein neues Update verpassen von Richtlinien und Werten post-Merkel. Und es hat auch hinten und vorne nicht funktioniert. Diverse Mitglieder dieser Kommission haben sich vor allem dadurch hervorgetan, dass sie der Zusammenarbeit mit der AfD das Wort geredet haben und eben hauptsächlich Positionen vertreten haben, die letztlich in die Richtung laufen, was ja aber wegen der erklärten Weigerung der CDU, eine Koalition mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene einzugehen, eine absolute Sackgasse ist. Und diese Grundwertekommission hat sich so schnell quasi ins Ausgeschossen, dass der Röder jetzt auch das Handtuch geworfen hat und aufgegeben. Und Merz hat dann ein Statement rausgehauen, dass er sich freut, wenn er sich weiter einbringt. Also das ist wieder ein Symptom dafür. Ich meine, klar, das ist so eine typische, unser Mitarbeiter hat uns verlassen, wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute Nachricht. Ja, aber es ist einfach ein einziges Kommunikationsdesaster wieder, weil der Röder seine Rücktrittserklärung ja nicht dem Merz auf den Tisch gelegt hat, sondern dem News-Magazin. Ja, das ist Reichels von Milliardären bezahlte Propagandabude. Also das rechteste Magazin jenseits von Kompakt, das man gerade in Deutschland finden kann, effektiv. Und an den hat er seine Rücktrittserklärung gegeben. Das hat es quasi als große Exklusivmeldung gefahren. Dann wurde es von Springer und all den anderen aufgegriffen. Und dann durfte Merz reagieren. Das ist, wie gesagt, die meisten Leute interessieren sich an feuchten Furz dafür. Aber es ist einfach wieder ein Symptom für das, was innerhalb der CDU passiert. Der Mann hat seinen Laden nicht im Griff. Und zumindest diese Grundströmung sozusagen, die wird von den Wählenden üblicherweise aufgegriffen. Du hast ja vorher diesen Kurt-Beck-Vergleich gebracht, der ist absolut passend. Ja, als die SPD einen Vorsitzenden nach dem anderen verschlissen hat, völlig ungeachtet deren jeweiligen Qualitäten und sich in Richtungsstreits ergeben hat. Mein letzter Punkt, das ist ja meine große These seit mehreren Jahren mittlerweile, dass die CDU gerade durchmacht, was die SPD nach 2005 erlebt hat. Nur quasi im Eilverfahren. Ne, diese dauernden Richtungskämpfe, die sich nur im Kreis drehen, das Verschleißen von Vorsitzenden, das permanente Gebeiße, keine Ahnung, wie man mit der Konkurrenz am populistischen Rand umgehen soll. Ja, die SPD mit der Linken, Dauerproblem, nie einen Knopf dran gekriegt über den Umgang mit denen. Jetzt die CDU hat das gleiche Problem mit der AfD. Die haben keine Ahnung, was sie mit denen machen sollen. Ein Teil der Parteibasis möchte unbedingt mit denen koalieren. Ein größerer anderer Teil will es auf gar keinen Fall. Die bekämpfen sich gegenseitig und tragen das aus und bewegen sich immer näher an die 20% ran.
Also das habe ich mir auch gedacht. Die ganze Thüringen-Geschichte. Ich fand auch die Röder-Story da im Nachgang passte irgendwie so gut da rein, weil ich fand tatsächlich die Abstimmung, das war ja auch komplett egal, aber die Argumentation fand ich eben schwierig, weil es hieß ja, auch Gott, und wir machen hier Sachpolitik, und es ging um irgendwie 1% der Grunderwerbsteuer, was jetzt echt nicht vieles. Immer noch problematisch alles, aber du kannst jetzt nicht sagen, wir haben hier jetzt, wie das manche auch gemacht haben, wir haben jetzt für die kleinen Häuschenbesitzer, für die Oma, die vorher ihr Haus was verloren hat, haben wir jetzt ein Vermögen gespart. Das sind bei einem ganzen Hauskauf ein paar hundert Euro. Also es war auch echt eine Kleinigkeit, wie so ein Testballon. Ich fand es wirklich eher schwierig in der Argumentation. Und dann hatten die das zumindest, war ein Tag lang die CDU irgendwie auf Linie. Die haben alle ziemlich gleich. Ich finde es blöd, aber zumindest hatten sie mal die Linie. Und natürlich kommt dann irgendein Röder. Und ich musste das erstmal googeln. Das war übrigens der. Ich hatte doch schon mal von ihm gehört, als er das C aus dem Namen streichen wollte. Von CDU wollte er, ich weiß nicht, DU draus machen. Und weil diese Grundwertekommission gibt es ja seit 15 Monaten schon gar nicht mehr, die tagt ja nicht mehr. Wie gesagt, wie du auch gesagt hast, das war ein Rohrkrepierer. Und haut noch einen drauf und kommt dann natürlich, und ich finde, die Frage stellt sich durchaus, ja Mensch, dann können wir ja auch eine Tolerierung machen oder vielleicht auch eine Koalition. Und das ist eben das Problem, das kann so ein Röder machen, aber logischerweise kann Merz das nicht, weil dann ist seine ganze, alles was die sagen, das hatte die Grundkommission ja auch schon, die können nicht sagen, Mensch, gestern waren es Nazis, heute lassen wir uns tolerieren oder tolerieren die oder was weiß ich. Das kann Merz nicht machen. Was ich immer gesagt habe, der Vorsitzende kann nicht so radikal sein wie irgendein Flügel, egal welcher übrigens. Und das, aber das fand ich so typisch, weil natürlich kommt dann jemand, die Brandmauer, da wird quasi ein Stein rausgebrochen und sofort ist jemand da und möchte den Hammer schwingen. Ich glaube, das war sogar ein Zitat, dass er die Brandmauer blöd findet. Und dann drehen logischerweise die Moderaten durch und Merz muss wieder zurückrudern, weil da musste er dann, weißt du, gerade verteidigt er die Thüringen-Sache. Zwei Tage später muss er sagen, nein, Tolerierung möchten wir auf keinen Fall. Das ist, wie du schon sagst, er ist da so zwischen den Stühlen. Und ich glaube, spätestens nächstes Jahr kippt das, wenn da gewählt wird. Ich glaube, aktuell schwelt das. Das schwelt vielleicht auch noch ein Jahr. Aber dieses Hin und Her, wenn da gewählt ist und es irgendeine Koalition geben muss, und in Thüringen sehen die Umfragen nicht so aus, als wenn sich da viel tut. Also die haben dasselbe Problem einfach wieder. Und dann müssen die eine Entscheidung treffen. Und die können nicht das Glück haben, glaube ich, dass wie beim letzten Mal in Thüringen die FDP sich da irgendwie hervortut und mit ihrem Kämmerich selber quasi die Führungsrolle übernimmt. Weil die FDP ist da viel klarer, muss man auch sagen. Erstmal Kudos, ach Gott, können wir mal ein bisschen mehr über die FDP lästern, ist ja peinlich, dass ich die immer loben muss. Aber die ist da sehr viel klarer und ich glaube, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte nächstes Jahr kippen, weil dann kann er nicht mehr dieses Hin und Her machen. Dann muss er auf die ein oder andere Weise, muss er einen Flügel noch mehr vergrälen, als es jetzt tut. Und meine, das ist jetzt das Letzte, mein Wetteinsatz wäre, wenn er wirklich Probleme kriegt, man muss ja nicht gestürzt werden oder so, eher von rechts als von links.
Ich habe gerade nebenher meine Umfrage für Thüringen aufgerufen. Das ist wirklich ein absolutes Desaster. Aktuell gibt es keine Koalitionsmöglichkeit ohne Linke oder AfD. Das ist völlig ausgeschlossen. Die FDP kommt aktuell gar nicht rein, also die Frage stellt sich gar nicht. Und die Grünen nur sehr knapp. Also das könnte natürlich in beide Richtungen noch laufen, aber letzten Endes Rot-Rot-Grün hat immerhin 42% und CDU, SPD und Grüne haben immerhin noch 40%. Also wie das laufen soll, das ist komplett unklar. Das wird noch echt spannend, und zwar nicht in einem positiven Sinne. Aber ja, wie du schon sagst, die werden sich entscheiden müssen. Und ich fürchte den Moment dieser Entscheidung, ehrlich gesagt.
Also selbst, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber selbst wenn die nochmal 4, 5 Jahre so weitermachen wie jetzt, und es wurde auch nach der Thüringen-Geschichte, wurden die auch schwer kritisiert, weil sie die Neuwahlen nicht durchgezogen haben. Das lag ja an der CDU. Aber ich kann das verstehen, weil sich da auch einfach nichts tut. Das war ja vor 2 Jahren, als diese Entscheidung anstand, sah es ja genauso aus. Da kann ich die Hoffnung verstehen, dass wahrscheinlich würden die auch sogar gerne noch in eine normale Opposition gehen, weil das Hauptsache, man hat mal irgendwie eine normale Koalition, weil das ist jetzt, das ist ja keine Tolerierung, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie man das offiziell nennt, eine Minderheitsregierung, und die Opposition macht manchmal mit. weil sie tolerieren sie ja gar nicht offiziell. Das ist ja wirklich so ein ganz wackeliges Konstrukt.
Es ist eine Minderheitenregierung, plain and simple. Das ist es, die muss um Mehrheiten werben. Und die kriegt sie halt manchmal und manchmal nicht. Und es ist super instabil und ich glaube, wir sehen gerade an Thüringen, warum die Parteien das bisher immer nicht wollten. Ja, und ich war früher deutlich positiver gegenüber Minderheitenregierungen. Da muss ich echt sagen, da bin ich mittlerweile, wie sagt man da, ich bin auf jeden Fall wesentlich bescheidener inzwischen und muss sagen, das war eine absolute Fehleinschätzung von mir. Und ich bin überhaupt kein Fan mehr von dem Konzept. Also das ist wirklich super instabil und führt zu allen möglichen unangenehmen Ergebnissen.
Und Thüringen ist halt auch wirklich besonders, weil es ist ja, wenn man jetzt vier Parteien Parlament hatte, SPD, CDU, Grüne, FDP, wäre das vielleicht auch noch unproblematisch. Aber du hast so hohe Anteile von der Linken, von der AfD, jeder, eigentlich kann da gar keiner mit niemandem. Also das, ich möchte da auch wirklich kein CDUler sein. Ich weiß, dass die echt in einer fiesen Position sind. Und die können es, also ich finde wirklich, die können das eigentlich nicht nochmal 4 Jahre durchziehen. Das müssen sie doch irgendwie, ich weiß nicht, ihr Bundesland auflösen, aber das kann man nicht. Und ich glaube, selbst wenn sie so weitermachen würden, hätten wir diese Thüringen-Geschichten viel häufiger. Da hätten wir wirklich wechselnde Minderheit. Und so kann keiner regieren. Ich finde es auch schon verfassungsrechtlich, ich glaube, das Verfassungsgericht ist da sogar schon mit drin. Das ist nämlich schwierig natürlich, weil ja keiner eine Mehrheit hat, wenn irgendjemand Gelder verfügt, aber gar nicht mehr dafür zuständig ist für die Gegenfinanzierung, weil die Regierung jemand ganz anders ist. Also das führt ja wirklich in Verfassungskonflikte, die gar nicht mehr so leicht zu lösen ist, weil das logischerweise im normalen Politikbetrieb gar nicht aufgeht. Weil logischerweise geben nur die Leute Gelder aus per Gesetz, die Mehrheit haben und die gibt es da einfach nicht. Jetzt gibt irgendwer Geld aus und die Regierung steht da und och Mist, das müssen wir umsetzen, haben aber logischerweise ist die CDU als Opposition nicht dafür zuständig, hier irgendwie eine Gegenfinanzierung aufzustellen. Also das ist ja wirklich eine ganz schwierige Situation. Und die Wahl lässt sich jetzt nicht nochmal verschieben. Da wird nächstes Jahr gewählt.
Ja, ich denke, da werden wir dann auf das Thema zurückkommen. Aber das ist eben tatsächlich die Situation in a nutshell, in der sich die CDU gerade befindet. Die müssen in irgendeiner Art und Weise einen Weg finden, zwischen der Ampel einerseits und der AfD andererseits zu lavieren. Und das ist super, super schwierig. Gleichzeitig haben sie zwei Flügel, die sich ziemlich erbittert bekämpfen, also Minimum zwei Flügel, diverse Leute, die gegen den Parteivorsitzenden schießen. Da sieht man den Nachteil von starken MinisterpräsidentInnen, by the way, weil das dadurch, dass die SPD immer so schwache hatte, war zumindest diese Quelle von Problemen nicht da, weil die können sich das leisten. Dem Wüst kann vergleichsweise egal sein, wenn die Bundespartei implodiert. Solange er da in Nordrhein-Westfalen seine Schäfchen im Trockenen hat. Und das ist eine problematische Situation für Merz, weil er kaum einen Hebel hat ihm gegenüber. Aber das wären, glaube ich, soweit unsere Gedanken. Ja, es sind unglaublich viele Fragezeichen dran. Verzeiht uns, wenn wir da quasi keine perfekten Lösungen oder Analysen mit abgeschlossenen Ratschlägen haben. Wir sind wie immer sehr gespannt, was eure Haltungen zu dem Thema sind. Also kommentiert sehr gerne und schickt uns eure Nachrichten oder was auch immer. Und natürlich ratet den Podcast. 5 Sterne im Podcast-Catcher eurer Wahl und empfehlt ihn weiter und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören und dir fürs Mitmachen, Ariane, und bis bald.
Ich danke auch. Tschüss.